Mein Fahrrad ist krank heißt eine Rubrik, eine Serie, die wir hier in diesem Podcast Antritt bei Detektor FM zu Beginn dieses Jahres eingeführt haben. In dieser Serie sprechen wir mit Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig, die dort Werkstattmeisterin ist, einmal im Monat über ein mechanisches Problem, was uns Hörerinnen oder Hörer geschickt haben. Und wir werden es machen jetzt schon zum dritten Mal und sagen dazu Hallo Christiane.
Ja, hallihallo.
Und wir haben uns für diese Ausgabe einen Spezialfall herausgepickt unter den Einsendungen, damit es ja auch nicht so einfach wird für alle Beteiligten. Und zwar hat uns Matthias aus Hannover geschrieben mit einer schon relativ, komplizierten Schilderung eines Falles, den ich hier mal kurz vorlesen möchte. Und zwar: Wir, Familie mit drei Kindern, haben uns vor circa 4,5 Monaten ein Lastenrad gekauft. Super Gerät, Stahlrahmen, Sitze für 4 Kinder, Regenverdeck, E-Motor, guter Gepäckträger, Schmidt, Lichtanlage, was man so haben kann. Mittlerweile gut 2100 Kilometer später haben wir den dritten Satz Bremsbeläge vorne, Scheibenbremse Magura MT5E, und den zweiten Satz hinten verbraucht. Wir fahren also ca. 500 Kilometer im Monat, hat uns selbst überrascht. Jetzt kommt: Innerhalb dieser kurzen Zeit haben wir bereits 2 Enviolo-Narben hingerichtet. Genau genommen sind es insgesamt sogar schon 4 Defekte mit 2 Narben. Und diese 4 Defekte, die nennt Matthias jetzt. Wir wollen aber erstmal auf seine grundsätzliche Frage eingehen, die er am Ende seiner Mail stellt. Und zwar: Meine Frage, kann es sein, dass die Enviolo ein generelles Problem hat? Qualitäts- oder Konstruktionsproblem? Kommt gleich noch eine andere, aber wir bleiben erstmal bei der und sagen am Anfang erstmal, was ist denn das überhaupt, so eine Enviolo-Narbe?
Die Enviolo-Narbe ist eine Getriebenarbe, die allerdings nicht einen Kraftschluss herstellt, also verschiedene Gänge hat über verschiedene Kraftschlüsse, über verschiedene Zahnräder, sondern über anders gewinkelte, laufende Kugeln. Und das muss man sich, glaube ich, einfach mal angucken, statt nur anhören. Und wenn man Kugeln aneinander presst, kriegt man ja auch eine Übertragung von Kraft. Und wenn Kugeln auf einer Lauffläche laufen, gibt es ja eben auch eine Kraftübertragung. Und je nachdem, auf welcher Laufbahn die eben laufen, gibt es einen anderen gefühlten Gang, in Anführungsstrichen. Und diesen Kraftschluss, den kann man unterstützen mit einem bestimmten Öl. Das ist, soweit ich weiß, ein Geheimnis bei Enviolo. Und deswegen ist diese Narbe wartungsfrei. Und das ist ein Vorteil, aber eben auch ein Nachteil.
Warum?
wartungsfrei heißt, man kann sie nicht warten. Wenn sie kaputt ist, wird sie getauscht.
Und man muss vielleicht noch sagen, als das Feature, was man am ehesten bemerkt, auch wenn man nicht weiß, was da so an Kugeln drin ist und so in dem Gehäuse ist, dass sie ja stufenlos schaltet, ne? Also man hat keine einzelnen Schaltstufen, keine 7, keine 8, keine 11, keine 14 Gänge, sondern einfach endlos. Schon mal gehört sowas, Christian?
Nee, ich lerne hier die ganze Zeit was dazu.
Und das ist auch eine Getriebenarbe, die schon ziemlich gut damit klarkommt, dass auch unter Kraft, unter Last geschaltet werden kann.
Wie würdest du denn konkret antworten auf die Frage von Matthias? Kann es sein, dass die Enviolo ein generelles Qualitäts- oder Konstruktionsproblem hat?
Da würde ich den Matthias beruhigen. Nein, also die Enviolo ist eine gut konstruierte Narbe, die natürlich für eine bestimmte Zielgruppe konstruiert ist. Und was ich vorhin schon angesprochen hatte mit dieser Wartungsfreiheit, das muss man eben wollen. Das heißt, dass die versprochene Lebensdauer einer solchen Enviolo-Narbe ist 20.000 Kilometer. Und wenn der Matthias weiter so fährt, wie er das angegeben hat, dann hat er das bald erreicht. Und dann steht der Austausch an, wenn dann wieder ein, und zwar der Austausch an, den man selber bezahlen muss, wenn man wieder einen Defekt hat. Und da gibt es natürlich Antriebsvarianten, Schaltungsvarianten, die an denen man dann selber Hand anlegen kann und wo man dann selber modulweise eben verschlissene Teile austauschen kann.
Da habe ich 2 Fragen an der Stelle. Erstens, hast du schon mal so eine defekte Enviolo-Narbe in der Hand gehabt in der Werkstatt? Kennst du das?
Ja, haben wir auch schon in der Hand gehabt, genau.
und dann mit großer Freude des Kunden, der Kundin austauschen dürfen?
Ja, eingeschickt, neues zurückerhalten, neues Teil eingebaut.
Hm. Gibt es da einen Kostenrahmen? Kann man jetzt ungefähr sagen, was das kostet, das Teil?
Kann man schon, aber habe ich jetzt nicht im Kopf.
Okay.
Aber das heißt, es ist ein bisschen so eine Blackbox.
Das ist eine Blackbox und das macht es ja jetzt auch für uns in der Werkstatt nicht so schön. Also wir arbeiten gerne an Dingen, die wir selber verstehen dürfen und indem wir sie zerlegen dürfen und selber wieder zusammenbauen dürfen, vielleicht auch optimieren dürfen durch andere Schmierstoffe oder durch hier ein bisschen was anders biegen. Und das geht dort einfach nicht.
Jetzt hat Matthias ja hier ein paar Zahlen uns genannt. Und zwar 4,5 Monate hat er das Rad in Benutzung. 2100 Kilometer ist er in der Zeit gefahren. Sie fahren ungefähr 500 Kilometer im Monat. Jetzt müssen wir mal rechnen. Du hast gesagt, nach 20.000 Kilometer ungefähr soll man das Teil austauschen. Heißt, bei 500 im Monat sind das 40 Monate, macht 3 Jahre und vielleicht mal noch einen Urlaub.
Mhm. Pi mal Daumen.
Pi mal, ja, 3.600, naja, genau. Christian Bollert hat nachgerechnet. Das finde ich sehr gut. Und jetzt fragt Matthias ja, ist das jetzt sinnvoll oder soll ich doch lieber auf eine Rohloff wechseln? Rohloff können wir dazu sagen, die Nabenschaltung aus Kassel, lange bewährt, 14 Gänge, stabil, weltumrundungserprobt. Was würdest du sagen aus deiner Praxis? Wenn die Verschleißgrenze der Enviolo erreicht ist, soll er lieber eine Rohloff reinbauen?
Das kommt drauf an. Wenn er sich so, wie es ja jetzt scheint, gerne mit den Dingen, mit denen er unterwegs ist, befasst und auch einen Hang dazu hat, das verstehen zu wollen, ja, dann ist die Rohloff-Nabe die Nabe, die ich eher empfehlen würde, weil man da, vor allem wenn man selbst aus Deutschland kommt, weil man da in Deutschland die Konstrukteure dieser Nabe und die Menschen an die Leitung bekommt, die sich wirklich auskennen und die einem bei der Selbsthilfe helfen können und die, wenn man damit nicht weiterkommt, eben die Nabe auch tatsächlich komplett zerlegen können und wieder zusammenbauen können, reparieren können, was nicht mal die Konstrukteure der Enviolo-Nabe können.
Das heißt, die ist nicht wartungsfrei?
Die Rohloff-Nabe ist nicht wartungsfrei, klingt ja erstmal doof, würde ich sagen, ist ein Vorteil.
Weil sie ist wartungsfähig.
Sie ist wartungsfähig, genau.
Und nun bewegen wir uns ja hier nicht nur in Sachen Komplexität in unserer kleinen jungen Serie auf neues Gebiet, sondern ich glaube auch fahrzeugtechnisch, ne? Weil wir haben es hier mit einer relativ, naja, nicht ganz so jungen Radgattung zu tun, aber einer, die erst in den letzten Jahren so richtig sprießt. Also es handelt sich um Lastenrad, um Cargo-Bike und es ist auch noch ein E-Motor im Spiel. Also er sagt hier, es ist ein ZF-Antrieb, ehemals Sachs. Und er fragt auch danach, ob seine Probleme vielleicht daran liegen könnten, dass der ZF-Antrieb die Drehmomentbegrenzung nicht so ganz korrekt hinbekommt. Könnte man vielleicht so übersetzen, gibt der einfach zu viel Stoff für die Nabe?
Also ich habe den Mittelmotor, der da angesprochen worden ist, selbst noch nicht in der Hand gehabt, kann mir das aber überhaupt nicht vorstellen. Also das ist, Komponentenhersteller, die arbeiten da schon sehr abgestimmt aufeinander und es müssen ja auch Garantien gegeben werden, mindestens die Gewährleistung, meistens darüber hinaus. Also bei Bosch, glaube ich, sind es 5 Jahre auf den Motor, nicht auf Akkugeschichten. Und wenn die das machen, dann machen die das nicht, um zum Spaß dann ganz viele Dinge auszutauschen. Da sprechen die sich schon gut ab und probieren das schon ordentlich aus. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass dieser Sachs-Antrieb diesem Bosch, stärker bekannten Bosch-Antrieb, sehr ähnlich sein wird.
Wie ist das überhaupt bei euch in der Werkstatt? Kannst du das bestätigen, was ich jetzt hier mal so als These in den Raum gestellt habe, dass also diese Nutzung als Cargo-Bike und dann noch mit Motor, dass das wirklich höhere Ansprüche ans Material stellt und dass dementsprechend, wenn da noch, sage ich mal, klassische Fahrradteile verbaut sind, die für klassische Fahrradlasten ausgelegt sind, dass die dort eher die Hufe hochmachen, wie man so sagt?
Na, also klar, was ich mehr benutze, was ich mehr beanspruche, durch Lasten zum Beispiel, das verschleißt natürlich schneller. Und das heißt aber nicht, dass man jetzt keine Fahrradteile mehr benutzen darf. Man muss halt einfach nur damit rechnen, dass der Verschleiß schneller vonstatten geht.
Heißt das,
wie ich beim Auto einen Tank schneller leer fahre, wenn ich schneller.
Ja. Heißt das, dass ich auch grundsätzlich hochwertigere Teile brauche? Kann man das so pauschal sagen?
Schwierige Frage.
Schwierige Frage, weil hochwertig heißt ja preisintensiv.
Kann es heißen, ja.
Auch, ja.
Hochpreisig.
Hochpreisig. Oder zumindest setzt man das häufig gleich und man zahlt ja nicht nur für Stabilität oder Standfestigkeit, sondern man zahlt ja auch für Gewicht oder eine bestimmte Beanspruchungs- Seitenstreifigkeit bei Carbon zum Beispiel. Das heißt aber, das hatten wir in der letzten Sendung, Carbon ist ein sinnvoller Werkstoff, den ich so wie er konstruiert, so wie er, wie die Fasern gelegt und geklebt sind, eben super belasten kann. Aber bitte nicht gegen diese Richtung, dann zerbricht mir das wie ein ganz normales Plastik.
Ja, das hat Jens Klötzer ja ganz anschaulich in der letzten Episode auch beschrieben tatsächlich. Ja.
Wir können es vielleicht auch nochmal praktisch machen. Wir haben ja vorher drüber gesprochen, über den Fall, haben uns den zusammen angeschaut, hier in der Detektorküche. Er schreibt ja auch zum Beispiel von der Scheibenbremse, also von dieser Magura MT5E, vermute Scheibenbremsmodell für E-Bike-Nutzung. Und auf 2100 Kilometer haben sie den dritten Satz Bremsbeläge vorne verraucht und hinten den zweiten Satz eingebaut. Zusatzinformationen, sie wohnen in Hannover und du hast da vorhin skeptisch geguckt und hast gesagt, da, irgendwas haut da nicht hin, oder?
Ja, also
ist schon viel,
das finde ich schon komisch. Also das finde ich wirklich komisch. Also entweder, nehmen wir mal an, verraucht im Sinne von, da ist jetzt kein Bremsbelag mehr auf dem Träger, dann...
Das verraucht kam jetzt von mir, muss ich sagen.
Ja. Ja. Aber es gibt ja verschiedene...
Verrauchungsstufen.
Es gibt ja verschiedene Situationen, Szenarien, warum Bremsbeläge ausgetauscht werden müssen. Ja, nicht nur, weil der Bremsbelag nicht mehr da ist, weil er weggebremst wäre, sondern zum Beispiel auch, weil die Bremse quietscht. Das mag man ja dann auch nicht mehr. Und dann, dann werden auch häufig Bremsbeläge getauscht, was auch sinnvoll ist. Aber das müsste man sich hier in dem Fall mal angucken. Also wenn die Bremsbeläge in diesem Fall hier ausgetauscht werden mussten, weil der Bremsbelag einfach alle war, dann stimmt da irgendwas nicht. Und wenn der Bremsbelag jeweils ausgetauscht werden musste, weil die Bremse horrend quietschte und man sich nicht mehr zu bremsen traute mit den drei Kindern vorne drin, dann muss man sich auch überlegen, was denn da nicht stimmt. Denn quietschen tun Bremsbeläge nicht einfach so, sondern weil sie verölt sind, dann bremsen sie übrigens auch nicht mehr, oder weil sie verglast sind, also ganz, ganz blank poliert durchs Bremsen an der Scheibe und dann lässt die Bremskraft auch nach, weil man ja nicht mehr so viel Oberfläche hat, die Reibung erzeugt beim Bremsen und die Bremsen quietschen auch. Und das sind natürlich Gründe, warum man in der Werkstatt schnell einen Bremsbelag austauscht und sagt, der ist verschlissen, aber jetzt nicht verschlissen im Sinne von eben Bremsbelag weggebremst.
Das heißt, unterm Strich könnte ein Problem an der Bremsanlage vorliegen, was dann dazu führt, dass die schneller verschleißen. Also meinetwegen ein Kolben stellt sich nicht mehr ordentlich zurück und das schleift permanent oder sowas.
Was es ja gibt, dass an Neurädern Defekte auftreten, für die man eben diese Gewährleistung hat. Und da sollte der Matthias eben drauf achten. Er hat das Fahrrad noch nicht so lange. Er ist gerade noch so in diesen 6 Monaten Gewährleistung, in denen er nicht selbst beweisen muss, dass der Defekt von Anfang an vorgelegen hat. Und da würde ich schon noch mal einen Patenten Mechaniker drauf gucken lassen, ob da denn alles stimmt mit der Bremsanlage. Und man könnte eben auch, es kann durchaus sein, obwohl Magura wirklich gute Scheibenbremsen inzwischen wieder am Markt hat, kann es trotzdem durchaus sein, dass die eine Leckage haben im Bremssattel, also zwischen den Kolben. Und wenn von dort also sozusagen von hinten her die Bremsbeläge verölen, dann muss man diesen Bremssattel tauschen, genau.
Mhm. Okay.
Und noch würde es Magura übernehmen.
Ja, okay. Das heißt, da mal genauer drauf schauen und jetzt würde ich ganz fix nochmal durch diese einzelnen Defekte durchgehen, die er geschildert hat in seiner Mail, weil wir da vielleicht von dir noch Erhellendes erfahren. Den ersten und den zweiten, den fasse ich mal zusammen. Also erster Defekt, gerissenes Schaltseil nach 2 bis 3 Monaten. Zweiter Defekt, selber Zeitpunkt, Schalthebel komplett hinüber. Händler tauscht netterweise gegen besseren Cargo-Drehgriff. Warum reißt so ein Schaltseil an der Enviolo nach 2 bis 3 Monaten?
Ist mir neu. Also vielleicht ist der Schaltzug hinten aus der Klemmung rausgerissen, wieder in Anführungszeichen. Und dann kriegt man den natürlich nicht mehr rein, weil so ein Schaltzug aus ganz vielen Drähten besteht und der ist dann so aufgesprießelt und dann kriegt man den in kein kleines Loch mehr rein, was in dem Fall bei der Enviolo eben sein müsste. Das könnte ich mir vorstellen, dass ein Schaltzug einfach so reißt nach 2 bis 3 Monaten.
Sollte eigentlich auch nicht sein.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Also ist da irgendwas
faul.
Ja.
Ja.
Zum Beispiel eine unsaubere Schaltzugverlegung vielleicht?
Oder es ist nicht so richtig gut montiert worden.
Könnte sein, das ist natürlich eine Ferndiagnose.
Also das ist, aber, und vor allem eine Ferndiagnose. Das ist also auf jeden Fall sollte, also ich rate dem Matthias wirklich, da nochmal einen wirklich kompetenten Menschen drauf gucken zu lassen. Und da sind schon ziemlich viele unglückliche Sachen zusammengekommen. Da wäre es jetzt an der Zeit, bevor er die Lust da an seinem Fahrrad verliert, das ja für die ganze Familie offenbar sehr wichtig ist, ja, sollte er einfach nochmal jemanden fragen.
Ja.
Die berühmte Zweitmeinung, oder? So.
Ja,
genau.
Ja.
Genau. Wir wollen hier natürlich keine Kollegenschelte machen. Kollegenschelte gibt es ja nur in ganz feiner Dosierung zwischen Christian und mir.
Ja, das reicht ja mir. Mir reicht das schon, ehrlich gesagt.
Frag mal mich, Kollege.
Also, genau, das ist mir auch total unangenehm, weil auch uns passieren solche Sachen. Ich meine, das ist Irren ist menschlich. Und ich habe mich mal mit einem Arzt unterhalten, was da in menschlichen Körpern so alles gefunden worden ist. Das ist, natürlich geht uns das auch
einiges.
So. Einiges. Ja. Und es ist aber schade, es ist eben trotzdem. Wir wollen ja irgendwie alle, dass die Menschen mit ihren Rädern schnell, glücklich und sicher unterwegs sind. Und das passt ja hier irgendwie alles gar nicht.
Ja, und die zwei anderen Defekte, die er schildert, also Defekt 3 und 4, die konkretisieren nochmal das, was wir ganz am Anfang angesprochen haben. Also nach 3,5 Monaten Narbe überträgt keine Kraft mehr, macht nur noch malende Geräusche, Klammer auf, war auf dem Weg zum Kinderarzt, super Zeitpunkt, wie ihr euch denken könnt. Dann haben sie einen Austausch Hinterrad bekommen. Und dann kam der vierte Defekt, die Narbe im Austauschhinterrad knackt beim Antreten sehr seltsam ab dem dritten Tag bei hohem Drehmoment am Berg ordentlich reingetreten. Jetzt knackt sie schon fast immer, wenn man mit etwas mehr Kraft reintritt. Morgen kommt unser Austauschhinterrad, hatte er uns geschrieben. Das ist also dieses grundlegende Problem, aber du hast ja schon gesagt, man kann sich nicht aufmachen.
Genau. Und wenn ich das jetzt so höre, denke ich, ja, warum nicht mit der Rohlaufnarbe? Ich glaube, das ist ein sphärisches Zeichen. Warum nicht Rohlaufnarbe?
So ein bisschen Murphy's Law, ne?
Ja.
Aber würdest du mir zustimmen bei der These, dass wir uns ja wirklich auf so ein neues Fahrzeugterrain praktisch begeben und dass es so ein bisschen die, ich will nicht sagen Geburtsschmerzen sind, aber so,
ja,
dass sich alles so ein bisschen darauf anpassen muss? Und ich meine, klingt ja großartig, ne? Familie mit 3 Kindern. Die richtig viel fährt, also das scheint da wirklich sinnvoll zu sein. Unterm Strich aber auch dann ein bisschen enttäuschend, ne? Wenn man sich so ein Schiff holt und dann ständig in der Werkstatt steht, weil irgendwas knackt oder reißt.
Ja, ist klar, das ist total nervig. Und das Schiff hat ja meistens in den Städten gar keine Garage und es gibt ja noch viel, viel mehr Probleme. Und ich finde es einfach großartig, dass ganze Familien auf sowas umsteigen. Und an der Stelle habe ich auch wirklich dann keine Probleme mehr mit dem Elektromotor. Verstehe ich.
Ergibt da total viel Sinn, ne? Ich wünsche Matthias auf jeden Fall nur das Beste und dass es vielleicht jetzt demnächst wieder besser läuft mit dem Fahrrad.
Genau. Ja. Und wir empfehlen, Bremse nochmal genau checken lassen, gegebenenfalls austauschen. Enviolo schauen, dass das neue Hinterrad funktioniert. Wenn es auch damit nicht funktioniert, dann eventuell doch um des lieben Friedens willen sich irgendwie, weiß ich nicht, auf eine Rohlauf einigen. Das ist eigentlich das, was man sagen kann. Ne? Und die Schaltzugverlegung, sollte das nochmal vorkommen, checken.
Genau.
Okay. Und dann hatten wir ja beim letzten Mal noch unsere Kurznachrichten am Ende gemacht. Das wollen wir jetzt hier auch probieren. Nämlich ganz kurze Fragen, die wir auch gerne beantworten wollen. Henrik schreibt...
Die Schnellraterunde.
Die Schnellraterunde, genau. Ja, für dich ist eine Raterunde, Christian Bollert. Die Bremsbeläge für mein Fahrrad sind...
Danke, lieber Kollege.
Entschuldige,
ja, ja. Bitte. Nee, ist in Ordnung. Ja, ja.
Die Bremsbeläge für mein Fahrrad... Ruhig jetzt. Die Bremsbeläge für mein Fahrrad sind momentan nicht verfügbar. Und die beiden Alternativen, die mir das Internet ausgespuckt hat, auch nicht. Woher weiß ich, welche Beläge ich fahren kann? Meine wären die K03S von Shimano gewesen. Was sagen wir dazu?
Nein, also ganz raten nicht, aber naja, wenn man schon im Internet unterwegs ist, dann ist diese Bezeichnung tatsächlich ganz sinnvoll, wenn man die kennt und kann darüber suchen. Und wenn dieser Tage halt nichts, auch nichts von den Alternativen verfügbar ist, dann ja,
warten.
Dann ist das genau das Problem, das wir auch haben. Corona hat alles Mögliche durcheinander gebracht.
Aber das heißt, in dieser Bremse kann entweder ein K03S montiert werden oder ein Bremsbelag, bei dem das dabei steht.
Der identisch aussieht, genau.
Ja, oder wo es idealerweise irgendwie im Webshop dazu steht.
Und ansonsten, man muss natürlich noch darauf achten bei Bremsbelägen, welche, aus welchem Material bestehen die. Sind die... haben die eine metallische Grundlage oder eben eine Kunststoffgrundlage und manche Scheiben dürfen halt nur
metallisch oder
genau.
Ja.
Und das hat natürlich noch andere, also ich meine, das sollte man sich auch überlegen, weil Kunststoffbasis dazu führt, dass es eher nicht so knackig bremst, aber nicht so quietschanfällig ist und naja, das knackige Bremsen bei den anderen hatte ich eigentlich schon gesagt.
Das war das Geräusch von Gerolfs Tablett.
Ja, weil ich jetzt gerade nochmal nachgucken wollte, der K03S ist ein Resin-Belag, also ein Kunststoffbelag. Also sollte man an der Stelle auch einen Kunststoffbelag gleicher Form oder gleicher Bauart dort montieren.
Genau.
Okay.
K03S, ich schreibe mit.
Bei deiner Bremse muss bestimmt eine andere rein. Vorsicht. So, andere kurze Frage. Mein anstehendes Projekt, auch noch von Henrike. Mein anstehendes Projekt ist das Wechseln der Kassette und Kette. Hier habe ich nach langem Warten meine Teile erhalten. Woher weiß ich, wie lang die Kette sein darf?
Das kommt natürlich darauf an, was für ein Fahrrad da im Spiel ist. Also ich sag mal, es gibt normale, jetzt bitte nicht... normale Fahrräder und vollgefederte, jedenfalls im Hinblick auf die Kettenlänge. Vollgefederte spezielle Probleme, weil es muss ja noch einfedern, muss die Kette noch lang genug sein. Ansonsten kommt es auch drauf an, also diese ganzen Zwölffachgeschichten zum Beispiel, da gibt es auch verschiedene Vorschriften von SRAM und Shimano, aber faustformelmäßig kann man sich merken, wenn man die Kette vorne auf das kleine Kettenblatt legt und hinten auf das kleine Ritzel, also klein, klein, dann muss die Kette gerade so gespannt sein. Dann kann eine Schaltung ordentlich und dann kann das Schaltwerk mit der Kette ordentlich schalten. Auf der anderen Seite, es gibt ja noch das andere Extrem, großes Kettenblatt, großes Ritzel. Das muss das Schaltwerk natürlich können mit der so abgelenkten Kette. Und sollte das nicht funktionieren, wüsste man, man hat die falsche Kassette gekauft mit der falschen Abstufung. Also das größte Ritzel der Kassette wäre dann einfach zu groß für die Schaltung.
Und wie erkenne ich das? Also wie lang die Kette sein muss? Also woher weiß ich das?
Wie lang die Kette mindestens sein muss? Damit, naja, ich... wenn wir das machen, also wenn wir eine neue Kette montieren, machen wir genau das. Wir montieren die so, dass man auf kleinem Kettenblatt, kleinem Ritzel gerade so eine Spannung hat. Und dann sozusagen wie im Matheunterricht, die Proberechnung ist dann, wir schalten auf großes Kettenblatt und vorsichtig aufs große Ritzel. Und das muss das Schaltwerk eben können, ohne dass das Schaltwerk in die Speichen gezogen wird oder eben da zu viel Spannung ist. Wenn das wäre, hören wir natürlich auf zu schalten und telefonieren.
Das heißt, man kann nicht einfach noch ein Glied dranhängen?
Nein, dann hätte man auf der anderen Seite eben eine zu lockere Kette, mit der das Schalten einfach nicht möglich ist. Mhm.
Christian, für dich Recherche-Stichwort Kapazität. Kapazität des Schaltwerks.
Naja, okay.
So, jetzt haben wir hier ganz viele Probleme besprochen. Uns ist auch gar nicht so einfach, ne, wenn man es nicht direkt vor sich hat. Oder ich finde, also es ist so.
Mir macht Spaß. Ja. Ich lerne ganz viel.
Es ist so ein, wir besprechen so viele Probleme und Christiane muss sich dann vorstellen, okay, wie könnte das sein? Deswegen hatte ich jetzt folgende Idee zum Abschluss, damit wir nicht nur über Probleme sprechen. Was ist denn dein letzter schöner Werkstattmoment, der dir einfällt?
Tatsächlich ein E-Bike-Fehler. Also in der ersten Sendung, da habt ihr mich gefragt, was ich denn besonders gerne mache und besonders toll kann und so. Und da habe ich ja so bescheuert drauf geantwortet. Das kann man sich, also das war mir fast peinlich, dass ich überhaupt keine Antwort hatte. Und ich finde es besonders gut, wenn man ein gewisses Fingerspitzengefühl dafür bekommt, in der Werkstatt an die richtige Stelle zu gucken oder relativ schnell an die richtige Stelle zu gucken. Und das war das Problem, dass Akku in Ordnung, Ersatzakku in Ordnung lädt, ist vollgeladen, Motor geht nicht. Und ganz am Anfang meiner Karriere hätte ich dann wahrscheinlich gedacht, naja, du musst ja wohl der Motor kaputt sein. Und aber nein, es gibt natürlich noch Kabel, die dazwischen geschaltet sind, ein Display, was dazwischen geschaltet ist. Und ohne all diese Teile funktioniert das System eben nicht. Und in dem Fall war es einfach der Display halt. Ich habe halt gedacht, ja, guck ich mir halt das Display an, mal gucken. So. Und ziehe das Display ab und sehe an einem Bosch-Display-Halter, da gibt es so schön angeordnete Kontakte und einmal drei auf der einen Seite und auf der anderen vier. Und naja, es gab eben nicht vier Kontakte, sondern drei Kontakte und ein Loch. Und
Fehler Echo. Gefunden.
Und, ja. Genau, Fehler gefunden. Und das ist manchmal ganz schön, wenn man einfach nur denkt, so, oh nee, kann ich fünf Minuten vor Feierabend, muss ich das nicht so ordnen, weiß ich nicht. Und tack. Ja, das ist schön.
Sehr schön, ja.
Wunderbar. Und das neue Display war auch lieferbar?
Der Displayhalter, das
Achso, der Displayhalter war auch lieferbar. Genau.
Wahrscheinlich wäre auch das Display. Nee, das Display hätten wir sogar da gehabt. Der Displayhalter ist lieferbar.
Das ist ja gleich noch ein Glückserlebnis,
oder? In diesen Tagen, ja.
Also einen Akku gibt's nicht, aber einen Displayhalter gibt's.
Dann auf den Displayhalter ordentlich verlegte Schaltzüge und.
Ich habe gleich drei Sachen mitgenommen heute bei dieser Aufzeichnung: Kapazität, K30S und. Wartungsfrei.
Ja. Weil ich wollte ja noch das dritte K. Ich habe einen leckeren Kaffee gekriegt von euch.
Ah, ja, den kriegt hier jeder und jede, der vorbeikommt. Ja.
Nee, das stimmt nicht. Nur Christiane und Jens bekommen von mir, wenn ich dran denke, unaufgefordert. Ansonsten, spätestens wenn sie mich fragen, ja, also Jens hat neulich mal einen Moment gehabt, ich glaube letzte Woche war das, hat Jens gesagt, wo ist mein Kaffee? Wenn ich es vergesse, ansonsten die beiden kriegen von mir Kaffee.
Du hast heute auch einen Kaffee bekommen und sogar Kuchen.
Und Christian, der Kuchendetektor hat mir vorhin, wir hatten ein Meeting und dann hat er den Fehler gemacht zu fragen, will jemand noch was von meinem Kuchen?
Das mache ich auch nie wieder.
Falsche Frage, wenn ich im Raum bin. Okay, richtige Frage, wenn Christiane im Raum ist, oder richtige Fragen, wenn Christiane im Raum sind natürlich mechanische Fragen. Wir freuen uns auch auf weitere mechanische Fragen. Wir hoffen, wir konnten Matthias und Henrike hier ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen zur Klärung beitragen. Wir wünschen euch gute Fahrt, wir wünschen allen anderen gute Fahrt, wir wünschen dir gute Fahrt, Christiane, wenn du hier vom Sendehof rollst und freuen uns schon, wenn du das nächste Mal wieder herkommst und dann gibt es mindestens einen Kaffee.
Oh, ich freue mich.
Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.